www.deutschenschlager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenstein.
Ja, willkommen zurück, meine Lieben, im Podcast Energie für Körper und Geist. Peak Performance, also Höchstleistung auf Knopfdruck, wird oft mit harter Arbeit und purem Willen verbunden. Mein heutiger Gast beweist tagtäglich das Gegenteil. Wahre Stärke entsteht durch innere Leichtigkeit und durch richtige Steuerung der eigenen Gedanken. Schon Galileo Galilei hat gesagt, man kann einem Menschen nichts beibringen, man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken. Und genau das ist das Leitmotiv meines heutigen Gastes. Ich spreche heute mit der Mentaltrainerin und Sport- und Arbeitspsychologin Kerstin Eibel. Sie trainiert nicht nur Profisportlerinnen und Führungskräfte, sondern sie hilft auch Musikerinnen und Musiker, ihr Lampenfieber in pure Peak-Performance zu verwandeln. Wir sprechen heute darüber, wie wir mentale Stärke wie einen Muskel trainieren können, warum Druck manchmal auch ein Privileg sein kann und wie wir mit mehr innerer Leichtigkeit durch stressige Zeiten navigieren. Bevor wir aber tief in das Thema eintauchen, habe ich einen Veranstaltungstipp für dich für eine tolle Fortbildung im Herbst. Die solltest du auf keinen Fall verpassen. Am 16. September gibt es in der BSBA Bewegungsakademie eine Fortbildung mit Patrick Meinert zum Thema Mastery of Pain, neurozentriertes Schmerzmanagement im Sport. Die Fortbildung ist online und du kannst jetzt schon dein Ticket sichern auf bewegungsakademie.at. Diese gibt es jetzt zum Early Bird Preis, begrenzt natürlich wie immer, also beeile dich, damit du noch eines bekommst. Um was geht's? In der Fortbildung Mastery of Pain mit Patrick Meinert tauchst du in eine Welt der funktionellen Neurologie ein. Du lernst Schmerz nicht mehr nur als Gewebeschaden, sondern als schützenden Output des Nervensystems zu verstehen. Patrick zeigt dir, wie du durch gezieltes neurologisches Layering entscheidest, wann du biomechanisch und wann du neurologisch intervenieren musst. Diese Weiterbildung ist wie ein Werkzeugkasten für deine Praxis. Du lernst einfache, aber hochwirksame Assessments wie visuelle Tests, vestibuläre Einschätzungen und den Joint Position Error sicher anzuwenden. So identifizierst du die blinden Flecken im System deiner Klienten und kannst sofort wirksame Übungen ableiten, die Schmerzen oft in Sekundenschnelle modulieren. Alle Inhalte zu dieser Fortbildung sowie 6 Gründe, warum du diese Fortbildung unbedingt besuchen solltest, die findest du auf der Website bewegungsakademie.at. Hier findest du auch den Link zu den günstigen und limitierten Early Bird Tickets. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bei mir im Studio darf ich heute die Mentaltrainerin und Sportpsychologin Kerstin Eibel aus Graz begrüßen. Servus, Kerstin.
Hallo Erich, freut mich, da zu sein.
Ja, liebe Kerstin, es freut mich auch, dass wir vor dem Urlaub noch einen Termin geschafft haben. Vielleicht starten wir so rein. Unsere Hörerinnen kennen dich noch nicht. Gib uns vielleicht ein paar Insights zu deiner Person, zu deiner Arbeit, zu deinen Arbeitsschwerpunkten und wie du zu deinem Thema gefunden hast. Da sind wir schon sehr neugierig.
Ja, voll gern. Grundsätzlich, ich bin Arbeitspsychologin und Sportpsychologin und dabei eben auch so im Performance-Bereich tätig. Das heißt, ich arbeite mit unterschiedlichsten Sportarten, Sportlerinnen, aber auch mit Menschen, die auf der Bühne stehen, mit Bühnenberuflern, Musikerinnen, aber auch anderen Menschen aus dem Arbeitssetting, bei denen es zu unterschiedlichsten Belastungen, Schwerpunktthemen kommt und wo es vor allem auch darum geht, Wie funktioniere ich? Wie funktioniere ich, wenn ich Leistung erbringen muss? Was kann ich da verbessern? Wie kann ich mich da gut entwickeln? Und da helfen dann einfach auch Tipps und Tricks aus der mentalen Kiste. Und es geht da primär um Entwicklung, um sich vorwärts zu bringen, um ja nächste Schritte zu gehen.
Kerstin, unser Thema heute ist ja so die Vorbereitung auf eine Höchstleistung, das heißt, wie bereiten sich Sportler oder auch Künstler oder auch Menschen in ihrer Arbeit auf eine spezielle Situation vor, wo sie voll fokussiert ein Maximum an Leistung bringen müssen. Wie schätzt du jetzt das Unterstützungspotenzial aus der Sicht des Mentaltrainings ein? Kann man da wirklich sich dadurch viel vorbereiten, indem, dass man sich mental mit der Situation schon vorab auseinandersetzt?
Ja, ich glaube, es ist einfach auch ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, um dann im entscheidenden Moment auch sowas wie Höchstleistung oder Peak Performance abrufen zu können. Und wenn man da vielleicht auch drauf schauen, was heißt das überhaupt, dann ist das für mich schon das, dass ich im entscheidenden Moment das abrufen kann, was bereits vorhanden ist, was ich mir angeeignet habe, was ich trainiert habe, ohne dass sich da irgendwie der Druck, die Zweifel, äußere Umstände alles so aus dem Gleichgewicht bringen, sondern ja, dass du auch nicht ständig am Limit bist, sondern genau dann präsent und voll da, voll fokussiert, voll handlungsfähig, wenn es drauf ankommt.
Ich denke also, die inhaltliche Vorbereitung, die kann einen ja niemand abnehmen. Also man muss schon einmal gut vorbereitet sein, inhaltlich auf das, was kommt. Aber natürlich, es geht dann darum, am Tag X sozusagen, dass man das, was man drauf hat, auch auf den Boden bringt und dass man sich nicht zu schlecht verkauft. Wie ist jetzt der Anteil am Mentaltraining für diese 100%, ja, dass man diese restlichen Prozent auch noch herausholen kann, dass man wirklich alles liefern kann, was man so vorbereitet hat?
Ja, ich meine, aus wissenschaftlicher Sicht kann ich da jetzt keine pauschale Prozentzahl nennen, weil die mentale Komponente eben, so wie du auch sagst, eben je nach Sportart, je nach beruflicher Situation, ja, unterschiedlich ausfällt sozusagen. Aber so aus meiner Erfahrung als Mentaltrainer würde ich sagen, dass im entscheidenden Moment macht die mentale Komponente wahrscheinlich 50% oder mehr aus im Unterschied. Mhm. Der Grund dafür ist irgendwie auch ganz einfach, weil auf so einem hohen Leistungsniveau sind ja so fachliche oder die körperlichen Voraussetzungen sehr häufig ja sehr ähnlich, ja. Aber den Kopf, unser Gehirn, die psychischen Prozesse, die ablaufen, die können wir halt einfach auch nicht ein- oder wegschalten, also aus- oder wegschalten. Wir haben da keinen Ausschaltknopf sozusagen. Mhm. Und von da aus werden ja alle Prozesse gesteuert, wie die Wahrnehmung, die Informationsverarbeitung, die Konzentrationsleistung, auch das Entscheidungstreffen, aber natürlich auch viel, was so die emotionale Befindenslage betrifft. Und wenn dann zum Beispiel die Wahrnehmung also zu eng wird aufgrund von Druck, wenn ja störende Gedanken immer wieder eintrudeln, wenn die Konzentration nicht fokussiert werden kann, wenn das die aktuelle Handlung blockiert oder auch wenn also sowas wie Ärger, Frustrationsgefühle irgendwie übermächtig werden, dann funktioniert eben dieses Zusammenspiel, das im Training vielleicht häufig ganz gut funktioniert, aber dann halt in der Leistungs- oder Drucksituation oft nicht mehr so gut. Und dann kommt es zu Fehlern, dann kommt es zu Leistungseinbußen. Und damit entscheidet halt die mentale Komponente sehr häufiger über Erfolg und Misserfolg.
Die Zeitslots für Peak-Performance, die sind ja oft sehr kurz. Das sind oft bei Prüfungen wenige Minuten, bei Wettkämpfen auch nur wenige Minuten, kommt natürlich auf den Wettkampf drauf an, bei Präsentationen auch nicht allzu lang. Und da hat man natürlich auch keine zweite Chance. Das heißt, man muss wirklich komplett am Punkt sein. Mentaltrainerinnen sprechen ja auch immer davon, dass man seinen Fokus finden muss und dass man voll fokussiert sein muss. Das hast du ja auch schon einmal gesagt. Jetzt, wie unterscheidet sich denn ein Fokus, der gut vorbereitet ist, der mental hundertprozentig eingestellt ist, von einem durchschnittlichen Fokus?
Mhm. Ja, ich glaube, der entscheidende Unterschied liegt in der Qualität der Aufmerksamkeit. So ein normaler Fokus bedeutet, dass ich mich auf die Aufgabe konzentrieren kann. Gleichzeitig nehme ich aber oft auch Ablenkungen wahr, Gedanken sind da, äußere Einflüsse, die auf mich wirken. Und so ein laserscharfer Fokus würde ich eher als Zustand beschreiben, in dem die Aufmerksamkeit jetzt vollständig auf die gegenwärtige Aufgabe, auf den gegenwärtigen Moment, auf alles, was jetzt relevant ist, gerichtet wird. Also das bedeutet Zweifel, Nebengeräusche, Gedanken an das Ergebnis, Gedanken an Misserfolge, an Fehler, die treten in den Hintergrund. Und man verschwendet keine Energie drauf auf die Dinge, die man vielleicht gar nicht beeinflussen kann. Und um das geht es auch in so einem Performance-Coaching, dann den Zustand zu trainieren, ja, den abrufbar zu machen durch mentale Techniken, durch Routinen, durch Bewusstseinsübungen, da einfach auch mit diesem Aufmerksamkeitsfokus ja lernen zu arbeiten. Ich vergleiche das dann auch oft ganz gern so mit einer Taschenlampe, die wir lernen, bewusst zu schalten, also so wie der Lichtkegel, den wir bewusst lenken. Und der ist wieder abhängig von unterschiedlichen Situationen. Ja, in gewissen Situationen musst du deine Aufmerksamkeitslampe so stark nach innen richten, weil du dich beispielsweise auf ein technisches Bewegungsdetail konzentrieren musst oder bewusst vielleicht auch mit deiner Atmung die lenken musst. Und dann brauchst du in anderen Situationen wieder Aufmerksamkeitslenkung eher nach außen, was ja zum Beispiel in einem Passspiel, in Ballspielsituationen. Ja, und dann fordern manche Situationen einen engen Fokus. Also der Strahl ist sozusagen, der Lichtstrahl ist zentral auf was gerichtet. Manchmal braucht es wieder ein bisschen einen weiteren Fokus. Und das ist eben das, was man lernen im mentalen Training. Zu schauen, wann braucht es welche Scheinwerferausrichtung? Wie kann ich das gezielt einsetzen? Und ja, wie steuere ich diese Umschaltprozesse?
Genau. Man hat ja oft im Vorfeld, bevor es also zu dieser Performance kommt, so gewisse Versagensängste. Da beschäftigt man sich oft damit, was ist, wenn ich das jetzt nicht schaffe oder wenn ich die Leistung nicht bringe bei diesem Wettkampf. Und da kann man oft schon die Nacht davor nicht schlafen, weil man in diesen Gedanken, in dieser Gedankenspirale drinnen ist. Hast du da einen Tipp zum Beispiel, wie man da rauskommt, dass man zumindest einmal die Nacht davor gut verbringen kann und dass man ausgeschlafen dann in den Tag starten kann?
Ja, die Nacht davor ist oft so eine spezielle Situation, wenn man hat das Gefühl, man muss jetzt, weiß nicht, besonders gut schlafen, besonders gut erholt sein. Also ich glaube, oder das machen wir dann auch oft so in Coachings, dass wir mal schauen, wie sind so die allgemeine Schlafhygiene überhaupt, was kann denn da für mich Gutes tun, um überhaupt einen gesunden, guten Schlaf zu bekommen. Da helfen dann auch oft einfach auch Abendrituale, Entspannungstechniken, aber schon auch zu visualisieren, erfolgreiche Bewältigung von solchen Situationen zum Beispiel. Ja, also ganz reinzugehen und ja Dinge durchzudenken, sich zu visualisieren, wenn es zu Schwierigkeiten kommt, wie kann ich die erfolgreich bewältigen? Und damit habe ich auch wieder Handlungswerkzeuge. Das ist sozusagen dann auch wieder trainierter dann im Abrufen. Mhm. Ja, und zwar, meine Gedankenkarusselle kommen ja dann auch immer wieder, kommen ja auch in Leistungssituationen immer wieder. Und das ist dann auch so schwer, weil man dann oft leinhaft hört, naja, man muss ja nur positiv denken. Ja. Also du schaffst das oder sei positiv, konzentrier dich. Aber das ist halt häufig ein bisschen zu wenig, ist oft zu unkonkret, wirkt vielleicht ein bisschen auf die Motivation. Ja, aber viel besser ist es dann auch gerade in Leistungssituationen wieder so an die konkrete, klare Handlungsausführung zu denken. Also wir arbeiten da sehr stark auch mit Selbstinstruktionen. Ja. Also was kann ich genau tun? Ich weiß nicht, jetzt bin ich vielleicht einmal kurz beim Tennis, ja. Also ich konzentriere mich wieder aufs frühe Ausholen, auf den Treffpunkt vorne. Weiß ich nicht, wenn ich jetzt an einen Musiker denke, der dann vielleicht eher mit sich spricht im Sinne von, bleib locker in der Schulter am Instrument. Ja, und spannend ist, warum funktioniert das? Weil unser Gehirn ja quasi wieder bestimmte klare Anweisungen bekommt, ja. Und damit zielt man quasi die Aufmerksamkeit auch wieder auf das, was gefordert ist, auf die genaue Aufgabe. Und dann haben wir, wie du es auch angesprochen hast, man hat dann oft so auch so das Negative, was ja nicht passieren sollte, im Kopf. Und das ist auch ganz klar, wenn wir auf das konzentrieren, was nicht passieren soll, dann sind wir ja genau auf das ja ausgerichtet, was eben nicht passieren soll. Ja. Und auch da auch Umdenken zu lernen und schon, ja, was brauche ich denn stattdessen in dem Moment? Ja. Nicht schneller werden heißt, da muss ich in Ruhe weiterspielen zum Beispiel.
Das heißt, wir müssen unserem Gehirn ganz genau sagen, was es zu tun hat, wie es denken muss, damit es nicht auf blöde Gedanken kommt. Mir gefällt das Bild mit der Taschenlampe sehr gut, das du gebracht hast, dass wir praktisch den Scheinwerfer der Taschenlampe dorthin richten, wo es Sinn macht, wo wir dann spezielle Denkmuster kreieren können. Habe ich dich da richtig verstanden?
Ja, genau, du hast es ja richtig zusammengefasst. Unser Gehirn, da läuft einfach ganz viel automatisch ab. Es sind ganz viel Muster und es braucht gerade in Leistungssituationen dann wieder klare, konkrete Anweisungen und eine klare Richtung. Was ist mein nächster Schritt? Was kann ich wieder aktiv beeinflussen?
Wenn ich jetzt an den Sport denke, wir brauchen ja eine gewisse muskuläre Grundspannung, die für die Bewältigung der jeweiligen Aufgabe auch gut ist. Andererseits müssen wir aber auch cool bleiben, mental cool bleiben, entspannt bleiben, damit wir da nicht übermotiviert sind. Wie kann uns diese Schere gelingen? Einerseits die richtige körperliche Spannung zu haben, aber trotzdem von der mentalen Erregung her eher cool zu bleiben.
Also ich glaube, ganz grundsätzlich gilt es da mal herauszufinden, was benötigt die Aufgabe für einen Anspannungsgrad, weil der ist natürlich unterschiedlich, ob ich jetzt, keine Ahnung, also im Starthäusl ein Skirennen starte oder als Bogenschütze fungiere. Und was brauche ich aber auch persönlich für einen Anspannungszustand oder Aktivierungslevel? Ja? Und dann auch zu schauen, wie schaffe ich es denn da genau in meine gute Mitte zu kommen? Ja, und ich glaube, sowas wie, was heißt, innere Leichtigkeit heißt jetzt nicht, dass ich irgendwas auf die leichte Schulter nehme, sondern bedeutet auch Vertrauen in das zu haben, was ich kann, das hervorholen zu können, wo ich Sicherheit empfinde, meine Stärken abrufen zu können. Ja, aber natürlich auch mit dem Energielevel arbeiten zu können. Also wo braucht's einmal wieder mehr? Wo muss ich wieder mehr in meine persönliche Aktivierung gehen? Wo muss ich mich wieder ein bisschen runterregulieren können und sich da Techniken anzueignen, die da dich unterstützen in der Situation?
Ja. Wenn wir jetzt noch etwas Zeit haben bis zu unserem nächsten Wettkampf oder bis zu unserem nächsten Vorspiel, so ich rede so von 3 Monaten, 4 Monaten, teilst du dir dann die Zeit so in bestimmte Abschnitte ein, so wie langfristige Vorbereitung, kurzfristige Vorbereitung, die letzten 3 Tage davor und so weiter? Oder hast du da andere Konzepte, wie du an die Sache herangehst?
Genau, also ich würde gerade sagen, natürlich ist das immer sehr stark auf die Trainingssteuerung abgestimmt. Aber im mentalen Bereich geht es halt, bevor es so in Höchstleistungssituationen geht, natürlich viel darum, auch mit den Grundlagen sich auseinanderzusetzen. Ja, wie schaffe ich es denn, mit Emotionen umzugehen? Wie kann ich da, was tue ich unter Druck, unter Nervosität, unter Anspannung? Das ist einmal so in der Vorbereitung ganz wichtig. Ja? Und da ist auch ein Zugang, immer zu schauen, sozusagen das nicht weghaben zu wollen, was dann kommen wird, auch an Emotionen, auch an negativen Gedanken, sondern sie damit auseinanderzusetzen, ja? Und zu schauen, wie kann ich lernen, in der Situation hinzuschauen, meine Muster zu erkennen, was geht da jetzt gerade ab im Gedanken, was geht da gerade ab auf der emotionalen Ebene. Also ich lerne da ganz, ganz gern so mit meinen Athletinnen oder Musikerinnen, also dieses Stop-Look-Go-Prinzip zu schauen, wann passiert was, stopp einmal kurz ab deine Muster, schau mal hin, erkenn, was ist gerade da, schau, was fühlst du gerade, schau, was denkst du gerade und dann bring wieder Ordnung rein. Ja, also durch dieses Benennen, durch dieses oft innere Verbalisieren auch von Vorgängen, kriegen wir das wieder quasi in eine Ordnung in unserem Gehirn. Ja, und das muss weniger herumschwirren. Und dann so Stop, Look, wieder, wie komme ich wieder ins Go? Also hol dir wieder eine klare Anweisung. Was kannst du wieder ins Tun bringen? Konzentriere dich wieder auf den nächsten Schritt. Ja, wir lernen auch in der Vorbereitung dann sehr stark, wie gehe ich mit Erregung um? Wie schaffe ich da Entspannung reinzukriegen? Irgendwas eben. Also ich arbeite da ganz gerne mit Entspannungstechniken, mit Atementspannungen. Also das sind so diese Vorbereitungen dann auch für den Tag X. Ja, und dann zu schauen, was braucht's da und wie bereite ich mir auch diesen Tag gut vor? Auch das ist immer eine intensive Auseinandersetzung. Was braucht's dann an dem Tag X? wann vorher sollte alles abgeschlossen sein, wann geht's nicht mehr um Perfektion, sondern eher um Vertrauen, eher um die Sicherheit, um eher wieder mein inneres Gleichgewicht und was brauche ich dann auch und wie bereite ich mich dann natürlich auch mental auf den Tag X vor, wenn der jetzt gleich ansteht, genau.
Deine Stop-Look-Go-Methode, die setzt aber voraus, dass man sich selbst sehr gut kennt und dass man sich dann auch sehr gut steuern kann in gewissen Situationen. Ich glaube, in dem Zusammenhang ist das ein ganz wichtiger Faktor in dem Prozess. Hast du da vielleicht Übungen, wie junge Menschen, die vielleicht noch studieren, die noch in der Entwicklung sind, sich selbst besser wahrnehmen können, achtsamer sind zu sich selbst, damit sie eben mehr Know-how über sich selbst generieren und dann in den entscheidenden Situationen auch besser steuern können?
Also ich glaube, das ist überhaupt das Um und Auf in so einem mentalen Entwicklungsprozess, sich selbst besser kennenzulernen und da immer wieder dir die Zeit zu nehmen, dich mit dem auseinanderzusetzen. Also ich habe jetzt gerade so eine Musikerin im Kopf, mit der ich mal gearbeitet habe. Für die war so ganz klar, Training und Vorbereitung ist nur die Nettozeit, die ich auf meinem Instrument spiele. Mhm. Und das bringt dich vielleicht musikalisch und technisch weiter, aber gedanklich, der Kopf, das Mentale läuft halt immer mit und dir schon mal da das Bewusstsein einmal zu haben, das ist genauso wichtig, mir das anzuschauen, ja, und da immer wieder drauf zu schauen, nach einem Training zum Beispiel oder so einem Trainingsalltag, immer wieder drauf zu schauen, was geht denn da in mir ab? Wann sind so Situationen, wo ich eher unsicher werde? Wann tendiere ich eher zu Fehlern? Was passiert da mit mir? Was waren da meine Gedanken? Welche Emotionen habe ich da gespürt? Also so diese Bewusstheit zu schaffen, da viel stärker immer wieder drauf zu schauen und dann natürlich auch zu lernen, ja, was tue ich jetzt mit der Information? Ja, wie hole ich mich da wieder zurück? Wie gehe ich da wieder vorwärts? Genau, aber ich glaube, es ist einfach auch dieses, die Zeit zu nehmen, das bewusste Nachdenken, Muster zu erkennen, anfangen, diese Muster zu unterbrechen und Strategien zu lernen, die dir es einfach dann auch ermöglichen, dein volles Leistungspotenzial auszuschöpfen. Genau.
Wenn jetzt, also kurz vor der Performance dann doch irgendwie negative Gefühle oder Nervosität auftritt, gibt es da Möglichkeiten, dass man die Gefühle gar nicht unterdrückt, aber dass man die vielleicht sogar positiv nutzt? Dass man sagt, ich darf nervös sein, weil ich habe eine ganz besondere Situation heute, die erleben darf. Zum Beispiel das Privileg hat ja gar nicht jeder. Ne?
Absolut, ja. Also genau das ist es ja auch das anzuerkennen, das macht ja einen Sinn, warum ich da jetzt gerade das und das spüre. Das hat ja einen Nutzen, das hat ja einen Vorteil, dass ich jetzt in eine Anspannung komme. Das gibt mir ja auch natürlich die Fähigkeit, die Dinge abzurufen. Genau, also da geht es schon um anzuerkennen, um das als Teil auch zu sehen. Ja. Und ich glaube, gerade für so diesen Tag X in der Vorbereitung, also da setze ich ganz starker immer auf mentale Warm-up-Strategien, weil, weiß nicht, für einen Sportler ist klar, dass er sich physisch aufwärmt und dass er da seine Routinen hat, aber das kann man halt genauso für den Kopf und für die mentale Einstellung und da zu schauen, in so einem mentalen Warm-up, wie reguliere ich da meinen emotionalen Zustand, wie fokussiere ich da meine Aufmerksamkeit und das beginnt dann mit Dingen von, okay, ich schaue jetzt einmal, dass ich zu mir komme, mich zentriere, vielleicht mit einer Übung einmal wieder ausrichte, ins Gleichgewicht komme, dass ich da auch in meine Ziele nochmal reingehe, zu schauen, nicht nur, was will ich vom Ergebnis her erreichen, sondern was sind so meine Prozessziele, was würde ich halt, wenn ich das und das umsetze, dann wird das meine Leistung unterstützen und auf was kann ich mich da wieder konzentrieren. Also geplant auch so im Vorwegdenken, im Visualisieren, wie starte ich da rein, wie ist da mein geplantes Vorgehen, da auch wieder ein Teil, Bewusstmachung der eigenen Stärken. Was bringe ich da heute mit? Auf was kann ich mich verlassen? Gerade wenn Unsicherheit da ist, wieder, auf was kann ich mich verlassen? Körpersprache ist auch immer was. Wie gehe ich mit mir um? Wie gehe ich mit meinem Körper um? Was zeige ich nach außen? Was zeige ich aber auch mir nach innen? Und damit kann ich auch wieder gut regulieren. Ja, und wenn dann wirklich Panik aufkommen sollte, dann hilft es ja oft, dass ich, wenn ich das jetzt da spüre, einmal den Ort kurz den Platz einmal verlasse, ein paar Schritte auf die Seite gehe, mich da wieder neu ausrichte, die Energie vielleicht einmal wieder ein bisschen versuche loszuwerden, kann ich wieder Atemtechniken anwenden, kann körperliche Lockerungsübungen, auch Dehnungsübungen sind da immer wieder hilfreich, um den Körper und den Organismus wieder in so eine Beruhigung zu kommen.
Wie wichtig ist der Faktor Spaß bei Höchstleistungen? Ich frage dich deswegen, weil gerade jetzt bei der Fußball-WM zum Beispiel, da warten 50.000 Leute im Stadion, der Druck ist sehr explosiv. Man weiß genau, wenn man heute die Leistung nicht bringt, dann müssen wir nach Hause fahren, die ganze Mannschaft, die ganze Nation ist vielleicht enttäuscht. Und die Spieler sagen dann trotzdem, unser Ziel ist halt maximal Spaß zu haben. Also meine Theorie ist, wenn man zum Spaß im Sport findet, dass der Druck dann automatisch nachlässt, der subjektive Druck, den man sich selbst macht, weil man eben in diesem Spaßmodus ist. Auch wenn der Druck jetzt objektiv von außen hin sehr hoch ist. Kannst du erklären, macht der Faktor Spaß tatsächlich was aus?
Ja, absolut, weil wenn ich nur im Ergebnis, in der Perfektion und im Muss-Denken bin und was da heute rauskommen muss, dann geht genau das alles verloren, ja, und da die Freude am Tun, an dem, das Privileg da sein zu können, das heute zeigen zu dürfen, auf das zu besinnen, was ich da wieder gut kann, gerne mache, ist auf jeden Fall was da eine extrem gute Wirkung entfalten kann, auf jeden Fall, ja.
Das heißt, Erfolg ist der beste Motivator oder Erfolg macht auch mental stark. Das heißt, wenn man bereits Erfolg gehabt hat mit einer gewissen Verhaltensweise und man verhält sich wieder gleich, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man wieder erfolgreich ist. Das ist, glaube ich, schon ganz ein gutes Konzept. Blöd ist jetzt nur, wenn man keinen Erfolg bis jetzt gehabt hat. Oder ist es vielleicht gar nicht so wichtig?
Na, das ist natürlich wichtig, weil mit dem Erfolg, der Erfahrung auch des Gelingens, nährt das natürlich auch wieder dein Selbstbewusstsein und deine Stärke. Also das ist natürlich wichtig, sich, und das ist ja auch was man sich immer wieder auch bewusst holen kann dann vor solchen Momenten oder wenn es gerade wieder zu Unsicherheit kommt, dass man dann auch da nochmal zurückerinnert, was hat man schon erreicht, wie man hat schon solche Situationen positiv bewältigt. Also das ist natürlich ein positiver Effekt. Wenn man noch nicht so erfolgreich war, also das gibt's ja in der Regel nicht. Es gibt ja immer so diese Kurven. Es gibt ja auch nicht dieses Entwicklungspotenzial quasi von null auf immer kontinuierlich nach oben, sondern auch extrem gute Spieler, Sportler, Musikerinnen haben auch Phasen, wo es halt einmal nicht so gut funktioniert, ja. Und auch da, sich trotzdem wieder auf das besinnen zu können, was ich kann, was ich beeinflussen kann, was ich steuern kann. Ich glaube, das sind dann auch für die entscheidenden Momente die wichtigen Kriterien.
Wenn man zu sich selbst eine sehr hohe Erwartungshaltung aufgebaut hat oder auch wenn die Erwartungshaltung von außen auf einen herangetragen wird, gibt es da Möglichkeiten, kennst du da Übungen, wie man vielleicht in der Situation cooler wird, dass man sich wieder von der Erregung ein wenig runterholt, dass man die Nervosität vielleicht auch ein bisschen senkt?
Ja, da ist man dann eher wieder, wenn man mit dem Ergebnis, mit dem, was rauskommen soll, die Erwartungen, denen ich entsprechen soll, wenn ich in den Denkmustern drinnen bin, wird es mir wahrscheinlich auch schwieriger sein, erfallen, einfach auch diesen Druck oder diese Erwartungen abrufen zu können. Natürlich ist da auch wieder genau das zu sagen, zu schauen, was ist es heute, auf was kann ich mich besinnen, was sind die Elemente, die ich steuern kann, die ich beeinflussen kann, was ist das, was ich abrufen kann, also mich wieder auf mich, auf meine eigene Leistungsfähigkeit, auf das, was ich immer antrainiert habe, auf das, auf was mir Sicherheit gibt, auf das, was ich mir verlassen kann. Also wenn ich da in dieser Blase bin, wird es mir deutlich leichter fallen, mein Potenzial abzurufen.
Wenn du in der Zuschauerrolle bist und einen sportlichen Wettkampf siehst, bei welchen Sportlerinnen denkst du dir, wow, der ist jetzt aber mental so stark? Also an welchen äußerlichen Faktoren kannst du das als Mentaltrainerin ablesen, ob jemand sehr mental stark ist oder eben nicht mental stark ist?
Also für mich sind es jetzt gar nicht so diese Typen, die so voll straight, voll klar da durchgehen. Die haben wahrscheinlich auch einen Vorteil. Aber ich finde mental, also die formen dann besonders auch mental starke Sportler zum Beispiel oder Sportlerinnen, die auch, wenn es zu Fehler kommt oder wenn sie gerade einmal eine Misserfolgsphase haben oder gerade irgendwo Leistungseinbußen haben, wenn die das auch, wenn die da durchgehen können, wenn die das auch akzeptieren können, wenn die auch mal ihren Frust rauslassen können, ja, wenn die mit dieser aufgestauten Energie irgendwie arbeiten können, aber trotzdem schaffen, wieder in dieses wahrscheinlich, also wir können ja nicht reinschauen von außen, aber wahrscheinlich sehr schnell wieder in diesem Vorwärtsdenken drinnen sind, ja. Und dann quasi so das beobachtbar ist, okay, da ist jetzt gerade ein Ärger da, da ist gerade ein Frust da, der ist vielleicht sogar ausgelassen worden und trotzdem stellt sich der wieder hin, schafft es wieder bei sich zu sein, konzentriert zu sein, weiß nicht, und serviert im Tennis zum Beispiel dann plötzlich das nächste Ass, ja. Also das ist das, was ich mental stark finde, ja. Also wenn, wenn man auch durch wenn beobachtbar ist, dass die auch durch diese Phasen der Anstrengung, des Ärgers, des Frusts, der vielleicht einmal raus muss, da einen Abschluss finden können und trotzdem wieder auf alles zurückgreifen können. Das beeindruckt mich.
Das heißt, mentale Stärke zeigt sich auch, wenn man negative Erlebnisse schnell abhaken kann und trotzdem fokussiert vorwärts schaut und dann auch noch Erfolg hat. Ein super Beispiel war erst kürzlich bei der WM das Match Argentinien gegen Ägypten. Ich habe ein wenig später eingeschaltet, da ist es 2-0 für Ägypten gestanden, also eigentlich gegen jegliche Wetten. Und innerhalb von 12 Minuten haben die Argentinier 3 Tore geschossen, dann steht es 3-2, ohne dass es in die Verlängerung geht, das Spiel. Also unglaublich. Und ein Spiel, wo es um alles oder nichts geht. Also wenn sie das verloren hätten, hätten sie müssen heimfahren.
Nein, das ist, ich finde das schon auch großartig, ja, weil das Spiel ist vorbei, wenn es abpfiffen ist, ja. Und dieses nicht festzuhängen, nicht aufzugeben, trotzdem wieder alles abzurufen, also da im Mannschaftssport, auch sich da gegenseitig wieder eine Motivation, einen Drive reinzukriegen, ja. Das Spiel ist vorbei, wenn es abpfiffen ist oder wenn der letzte Punkt geschlagen ist. Und bis dahin ist alles drinnen und von dem muss ich auch fest überzeugt sein, ja. Und dann gelingt genau sowas wie diese Überraschung, genau.
Genau, ja. Gibt es natürlich andere Beispiele auch noch. Eine Frage noch, wir haben immer von der Vorbereitung gesprochen. Machst du eigentlich auch mentale Nachbereitung? Also wenn egal wie jetzt der Tag X passiert ist, ob man gut performt hat oder nicht so gut, ist es wichtig, eine mentale Nachbereitung zu machen, das noch einmal Revue passieren zu lassen, um zu schauen, was kann ich das nächste Mal verändern, um vielleicht das noch besser zu machen? Machst du sowas mit deinen Athletinnen?
Ja, das Thema Nachbereitung ist aus meiner Sicht schon sehr, sehr wichtig. Es ist einfach ein bewusstes Auseinandersetzen mit dem noch einmal, was ist da passiert, wie ist es mir da ergangen, die bewusste Auseinandersetzung auch mit Learnings und was kann ich mir fürs nächste Mal wieder mitnehmen. Aber genauso der bewusste Blick auf das, was ist schon erfolgreich umgesetzt, wo habe ich mich schon entwickelt, was habe ich schon verbessert. Also, und ich glaube auch ganz wichtig, diese Erfolge eben bewusst nachzuspüren, bewusst zu genießen. Ihr erlebt das immer wieder auch bei Sportlern oder Sportlerinnen, dass die dann sehr schnell wieder, aha, okay, vorbei, Vorbereitung schnell wieder aufs Nächste und dass sie das gar nicht mehr so genießen oder auch sehr mal voller Stolz quasi auch auf die Schulter klopfen können oder auch dürfen, dass sie sich das auch erlauben, diesen Erfolg auch einmal zu genießen. Und das, glaube ich, ist schon ganz wichtig. Und natürlich auch da dann wieder zu schauen, was braucht's denn jetzt wieder an Erholung, an Regeneration? Das ist auch ganz ein wichtiges Thema. Was brauche ich wieder, um mich jetzt wieder auch gut zu versorgen, um dann auch wieder neue Energie fürs Nächste aufzuladen?
Mhm. Ist es für dich ein Unterschied, ob du Athletinnen im Sport betreust, wo Erfolg eindeutig gemessen werden kann, zum Beispiel mit einer Stoppuhr oder mit einer Weite oder mit Toren, oder ob du ein künstlerisches Klientel betreust, wo das ja sehr, der Erfolg ja sehr subjektiv ist, wo es immer im Auge des Betrachters ein wenig liegt. Wie differenziert kannst du da mental vorbereiten auf diese zweite, fast schwierigere Situation eigentlich?
Ja, ich glaube, da ist dann ganz wichtig, gerade in dem künstlerischen Bereich mehr auf das zu schauen, Was sind für mich Kriterien? Wie bewerte ich das für mich? Wie gebe ich mir selber ein Feedback? Auf was schaue ich denn dann auch bei mir? Weil es einfach auch nicht so klar messbar ist. Und da ist, also ich arbeite dann auch ganz gern auch mit so einer Metapher der Brille oder den verschiedenen Brillen. Und sehr häufig ist es dann auch gerade in so einer Nachbetrachtung, dass dann alles so mit der, weiß ich nicht, roten Brille gesehen wird, wo alles, was halt vielleicht nicht so gut, wo sie sich nicht so wohl, wo sie sich nicht so sicher gefühlt haben, und da auch ganz bewusst die andere Brille aufzusetzen, nämlich, weiß ich nicht, von mir ist die grüne Brille, die so ein bisschen einen positiven Blick auch ermöglicht, ja, und sagen, auf was darf ich da trotzdem wieder stolz sein? Wo habe ich das Gefühl, konnte ich genau das zeigen, wie ich es mir vorgenommen habe? Wo habe ich mich da wieder weiterentwickelt? Ja, also die sind natürlich sehr stark von ihrem eigenen Feedback abhängig und das merke ich schon auch, die suchen dann sehr häufig natürlich auch so die Bestätigung und die Rückmeldungen von außen. Also wie wird denn das von außen bewertet? Ja.
Wenn du jetzt auf deine bisherige Praxis blickst in deiner Betreuung, welche drei Faktoren würdest du benennen, die die meisten Menschen daran hindern, dass sie nicht ihre beste Leistung am Tag X bringen können? Also so die drei größten Leistungsbremsen zum Beispiel.
Ja, ich glaube, das eine ist einmal sicher, wenn man zu sehr in diesem Zwang und in diesem Müssen feststeckt und so, wie wir vorher schon mal kurz angesprochen haben, wenn damit einfach die Freude und die Spaß an der Sache verloren geht, wenn es nur mehr ums Ziel, ums Ergebnis geht und der einzige Anspruch ist, irgendwo perfekt sein zu müssen. Und ich glaube, dass es da dann in solchen Phasen ganz wichtig ist, immer wieder zu hinterfragen, warum mache ich das? Was daran bereitet mir eigentlich noch Freude? Wie kriege ich wieder eine Lockerheit, einen Spaß, eine Abwechslung ins Training? Mhm. Also das ist sicher eine Blockadefehler. Das andere ist natürlich auch, wenn Emotionen zu überbordend wären, wenn man denen dann zu viel Bedeutung gibt, wenn sie zu sehr drinnen bleiben in diesen Schleifen, sei das jetzt in negativen Emotionen, sei das auch in negativen Gedankenspiralen, wenn es da zu wenig Zugriffsmöglichkeiten auch gibt oder das vielleicht auch zu wenig trainiert worden ist, gell? Sondern wie kann ich da abstoppen? Was geht da eigentlich gerade ab? Wie schaffe ich wieder schnell in meinen ersten Schritt zu gehen? Also ich glaube, da ist einfach auch ganz viel Potenzial drinnen, wo man sich gut vorbereiten kann und wo man diese Blockaden auch, ja, lockern und lösen kann.
Was kann man jetzt machen, also zum Beispiel um den ersten Blockadefehler, dass man zu sehr im Ergebnis verankert ist, zum Beispiel, wie kann man das loswerden, diese Gedanken oder dieses Mindset, dass man wieder mehr Spaß, mehr Lockerheit bekommt?
Ja, ich glaube, das eine ist natürlich, und das ist eh klar, wir haben immer unsere Ergebnisziele, die werden wir auch nicht wegkriegen. Das ist völlig normal, dass ich irgendwas erreichen will mit dem, was ich da tue. Aber gleichzeitig auch immer den Blick drauf, ja, was sind denn, wir nennen das Prozessziele, eben die Dinge, die ich wieder bewusst umsetzen kann, um dorthin zu kommen. Ja? Mhm. Und dann hat das mit technischen Details zu tun, dann hat das aber auch damit zu tun, eben wie reguliere ich mich, was kann ich da wieder für mich tun, um das gut umzusetzen. Und mehr Lockerheit, mehr Spaß, mehr Freude. Ich glaube, da geht es dann auch wieder um diese innere Ausgeglichenheit, dass wir erlernen, uns nicht über den Sport jetzt zum Beispiel als einziges zu definieren, ja, sondern zu sagen, wer bin ich eigentlich sonst noch? Wie komme ich eigentlich abseits meiner Leistung oder meines Leistungserbringens zu einer inneren Sicherheit, zu einer Ruhe? Was blockiert mich da vielleicht auch für Glaubenssätze, die ich schon, weiß nicht, jahrelang mit mir mittrage, für alte Muster? Dann ist das natürlich alles nur mehr Krampf und dann fällt da die Lockerheit. Und ich glaube, da zahlt sich dann auch aus, genauer hinzuschauen.
Wenn unsere Hörerinnen und Hörer jetzt schon im Sommer mental stärker und resilienter werden wollen, hast du da einige Übungen parat, einige Tipps, wie sie jetzt schon daran arbeiten können, im Sommer so mit kleinen Übungen, die man im Alltag integrieren kann?
Also ich glaube, eine Übung ist sicher auch diese bewusste Selbstreflexion als Gewohnheit zu etablieren. Das kann jetzt an einem Tagesende sein, wo ich mir dann drei Fragen stellen kann. Mhm. Erste wäre, was ist mir heute gut gelungen? Damit schärfe ich gerade wieder diesen Blick mit der grünen Brille drauf. Ja? Was habe ich heute erreicht? Was ist mir gut gelungen? Mhm. Zweite Frage, wofür bin ich dankbar? Und die dritte Frage auch, worauf möchte ich mich morgen wieder bewusst konzentrieren? Worauf möchte ich morgen bewusst wieder meinen Fokus richten? Ja, und diese kurzen Routinen stärken einfach auch den Blick auf Fortschritt statt auf Defizite. Die trainieren unser Gehirn, bewusst auch nach Lösungen zu suchen, Möglichkeiten besser wahrzunehmen und gleichzeitig schaffen sie auch sowas wie Klarheit, worauf kann ich meine Energie lenken. Ja, und das ist wie sozusagen ein Muskeltraining, ein Muskel, der regelmäßig trainiert werden muss, braucht das auch unser Geist mit oder unser Gehirn mit solchen Übungen. Und da können schon wenige Minuten am Tag langfristig einen Unterschied machen für, weiß ich nicht, mehr Gelassenheit, für mehr Fokus, für sichere Leistungsfähigkeit.
Ja, mit diesen Fragen, was ist mir gut gelungen, wofür bin ich dankbar und so weiter, da bekomme ich natürlich einen positiven Blick. Ich kann mich aufs Positive konzentrieren und ich dokumentiere auch, dass mir das gelungen ist, also dass mir das schon leistungsmäßig, dass ich das verbuchen kann eigentlich. Ja?
Man bekommt absolut einen Blick auf die positiven Dinge und das sind wir eh, wenn wir im Leistungsbereich unterwegs sind, kriegen wir eh viel zu viel Input, was noch nicht so gut funktioniert, wo wir uns noch verbessern müssen, an was wir noch trainieren müssen. Und gerade auch dieser positive Blick auf das, was ich schon kann, das, was sich schon entwickelt hat, ist, glaube ich, da ganz ein wichtiger. Eine weitere Übung für so mentale Gewohnheiten würde mir da auch noch einfallen. Und zwar, glaube ich, ist das Thema Achtsamkeit, das wir auch viel bewusster in unseren Tagesablauf integrieren können. Achtsamkeit im Sinne von, wenn ich was tue, dann mache ich das bewusst und mit voller Aufmerksamkeit und spüre, nimm wahr, rieche, sehe genau das, was ich jetzt tue und bleib da voll da. Und das trainiert ja auch wieder Konzentrationslenkung, Aufmerksamkeitssteuerung, Wahrnehmung von Prozessen, wahrnehmen, was braucht es jetzt auch wieder im nächsten Moment. Und ich glaube, das ist auch was man bei Routinetätigkeiten gut integrieren kann. Oder immer wieder so einen Zwischenstopp einzubauen und zu schauen, wie geht's mir jetzt gerade, was tut sich jetzt gerade, was brauche ich jetzt gerade wieder. Also bewusste Achtsamkeitsmoment im Tag.
Um sich selbst auch besser zu steuern, kennenzulernen und letztendlich dann auch zu steuern. Jetzt zum Abschluss, liebe Kerstin, wir sind mit der Zeit auch schon ein bisschen fortgeschritten. Wenn du deinen oder den Podcast-Zuhörerinnen jetzt einen prägenden Satz mit auf den Weg geben könntest, um in herausfordernden Situationen über sich hinauszuwachsen, wie würde der lauten?
Es ist wahrscheinlich der Satz, Pressure is a privilege. Ja, also es ist ein Privileg auch, diesen Druck, die Nervosität, manchmal auch, weiß ich nicht, die Angst vom Versagen spüren zu dürfen. Weil es ist ein häufiger enormer Druck da, den können wir uns eher nicht oft wegreden. Ja, man muss performen, es geht darum, auch mental voll da zu sein. Und das Gefühl dieses Drucks ist erstens mal völlig normal, gehört natürlich auch dazu. Und wenn unsere Hörerinnen das nächste Mal vielleicht vor einer wichtigen Herausforderung stehen und diesen Druck spüren, dann sollten sie dran denken, dass das jetzt gerade ein Privileg ist, weil du gehörst gerade zu dem auserwählten Kreis, du darfst das gerade tun, was du gerade tust, du darfst jetzt zeigen, was du kannst, also fokussiere dich auf deine Stärken, nütz die Energie, es ist ein einzigartiger Moment, genieß ihn.
Genau, auf dem hat man ja auch hingearbeitet und dafür musste man ja schon vieles leisten, damit man überhaupt hinkommt. Es kann auch sein, dass du im Oktober ein bisschen nervös bist, denn du hast einen Vortrag bei der größten Sportlehrerfortbildung in der Steiermark oder in ganz Österreich eigentlich, am Sporterziehertag auf der Pädagogischen Hochschule. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen noch einen kurzen Einblick geben, was du ihnen da mitgeben möchtest. Da werden vielleicht die einen oder anderen dabei sein, die das hören.
Also ja, du hast recht, wahrscheinlich werde ich auch da ein bisschen nervös sein, weil es ja für mich immer ja auch Herausforderungen darstellt, mit großen Gruppen zu arbeiten, ihnen was beibringen zu dürfen, sie irgendwie mit auf den Weg zu nehmen. Also ich freue mich schon total drauf. Ja, es wird darum gehen, wie kann ich meine Höchstleistung abrufen und wir werden genau in so Dinge einsteigen, die wir heute mal angeteasert haben. Das heißt, wie komme ich da hin, wie kann ich mir so mentale Vorbereitungsstrategien aneignen, wie gehe ich so mit Reset-Situationen um, wenn ich mich neu ausrichten muss, wie schaffe ich da auch wieder konstant zu mir zu kommen, da zu bleiben, in die nächsten Schritte reinzugehen. Und darauf freue ich mich. Ich hoffe, viele von euch, viele von den Zuhörerinnen sind dabei und ja, freue mich auf diesen spannenden Tag.
Ja, sehr schön. Ich freue mich auch schon. Inzwischen können wir noch ein bisschen einen Sommer genießen. Und ich freue mich aber schon, wenn wir uns dann im Herbst wiedersehen, liebe Kerstin. Und danke dir fürs Gespräch. Und ja, wünsche dir noch eine schöne Zeit bis dahin. Ne?
Vielen Dank. Danke für deine schönen Fragen. Hat mich gefreut, da zu sein. Und bis bald.
erichfrischenschlager.com Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.